Heute im Rasenfunk.
Eccolo il tentativo di tiro, la palla respinta, il capitano della gara!
Allora va il portoghese con pierna derecha, il golpeo di Cristiano, che golazo! Gol!
Avec Rabiot.
Tête de Kylian Mbappé.
Allez, Kylian!
Der Blick auf andere Ligen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, lieben Hörerinnen und Hörern, aber ich habe mich noch nicht satt gehört an diesem nagelneuen Intro der Liga Tour und erst recht nicht satt gehört habe ich mich an David Frochet de Pont-Loire von 93. David, ich freue mich sehr, dass die Götter Vodafones uns zwei jetzt haben doch noch zusammenfinden lassen.
Oh ja. Ich hatte den ganzen Morgen kein Internet und ich habe den Vorspann noch gar nicht gehört, zum ersten Mal gerade. Ich bin tief beeindruckt.
Ja, danke schön. Das ist die absolut richtige Emotion dazu. Und ein Morgen ohne Internet, also ich hätte hier schon mehrere Adern, die mir aus dem Gesicht herausquellen würden, stelle ich mir ganz schrecklich vor.
Ich war nicht gerade glücklich, sagen wir es mal so.
Ja, das kann ich auch berichten. Aber ist ja schön, jetzt haben wir machen unsere eigene kleine Ligatour. Heute Mittag ist ja schon diejenige erschienen zur Serie A, zu La Liga und zur Premier League. Und wir sprechen jetzt noch kurz über die Ligue A, bevor wir loslegen, aber dahin. Hinweis, selbst diese kleine Minisendung hier ist crowdfinanziert. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und schon kleine Beträge helfen. Also auch wenn ihr jetzt nur die Ligatour immer bei uns hört, dann überlegt euch doch, welchen Wert hat das für euch. Ist es der eines kleinen Kaffees im Monat oder eines Kinobesuchs im Monat? Und überweist uns den dann bitte. Wir verteilen es auch brav auch weiter an unsere Gäste. So, David, wir wollen blicken auf die Ligue 1. Und da schaue ich mir die Tabelle an und da sehe ich, Moment mal, da grüßt mich doch Adi Hütter von der Spitze. Das ist ja. Was ist denn da los? Was ist denn bei der AS Monaco los?
Ja, na, immerhin weißt du das. Na gut, das weiß wahrscheinlich, hat wahrscheinlich fast jeder mitbekommen, ne? Dass Adi Hütter zu Monaco ist. Ja. Ich setze nochmal kurz den Rahmen. Also, wir erinnern uns noch, dass Niko Kovac vor anderthalb Jahren entlassen worden ist. Dann haben sie Philipp Clement gehabt. Der hat eigentlich richtig gut eingeschlagen am Anfang. Eine ganze Weile und das sah verdammt gut aus für Monaco Ende der vergangenen Saison und dann hatten sie ein richtig beschissenes Saisonfinale, haben die letzten 7 Spiele haben sie, glaube ich, nur 4 Punkte gemacht oder so und sind aus den Top 3, wo sie die ganze Zeit waren, nochmal rausgepurzelt und spielen jetzt schon wieder nicht europäisch und zum 5. Jahr in Folge keine Champions League. Das
ist schon krass.
Für Monaco tatsächlich nicht der Anspruch, den sie haben. Und dann haben sie also gesagt, okay, dann brauchen wir doch jemand anderen und haben Adi Hütter geholt. Und Adi Hütter ist eingeschlagen bislang, ja. Sie hatten ja auch den Sportdirektor gewechselt. Der Paul Mitchell ist auch gegangen. Der war ja auch recht erfolgreich und ein recht großer Name. Und mein Eindruck ist aber, sie haben extrem smart sich verstärkt. Mhm. Über den Transfersommer. Es war vorher so ein bisschen die Angst, dass da ganz, ganz wichtige Spieler gehen könnten. Dieser Sie ist ja gegangen für 45 Millionen zu Chelsea. Mhm. Yusuf Fofana war ebenfalls im Gespräch. Der ist aber jetzt geblieben. Und eigentlich haben sie die Mannschaft so dann von den wichtigen Spielern grob zusammengehalten.
Moment
aber
mal,
sie haben
Kevin Volland verloren.
Der hat nicht mehr ganz so eine Rolle gespielt tatsächlich.
Also ist da niemand auf die Barrikaden gegangen. Keine brennende Mülltonne in Monaco.
Nein. Okay. Und dass Nübel gegangen ist, waren sie auch nicht so unglücklich tatsächlich. Mhm. Und sie haben sich tatsächlich aber sehr, sehr schlau verstärkt in der Abwehr. Das war auch dringend nötig. Sie hatten, glaube ich, die 19 schlechteste Abwehr oder so von der Liga. Also von damals 20. Mhm. Liga hat ja umgestellt auf 18 Vereine dieses Jahr. Also
19 schlechteste Abwehr. Ich bin gerade schon richtig. Aber genau, das war ja jetzt zu diesem Jahr die Umstellung.
Genau. Von 18 Vereinen, die 19 schlechteste Abwehr wäre ein bisschen blamabel gewesen. Und haben auch einen alten Bekannten wieder. Zakaria ist bei Monaco jetzt. Mhm. Und ist richtig gut eingeschlagen tatsächlich, so als defensiver Mittelfeldspieler. Und gefühlt haben sie auf allen Positionen jetzt Backups für ihre Leute. Und das scheint ihnen gut zu tun, so vom Konkurrenzkampf her. Sie spielen sehr athletisch. da ist so ein bisschen die Frage, wie lange halten sie das durch? Mhm. Ne? Aber andererseits haben sie kein Europa. Insofern, vielleicht können sie das auch gut durchhalten dann. Und ja, mit Hütter recht geradlinig, recht nach vorne, hohes Pressing, das kennt man, aber das scheint ganz gut zu passen zu Monaco. Und ja, alles ganz, ganz in Ordnung.
Und was ja auch dazu führt, dass aktuell Paris Saint-Germain 2 Punkte Rückstand hat. Also Monaco hat einmal unentschieden gespielt, ansonsten gewonnen. PSG 2-mal unentschieden gespielt. Und vor allem die Torbilanz 13-5. Das ist eigentlich die man für PSG erwartet nach 4 Spielen.
Ja. Also das ist absoluter Wahnsinn. Die haben richtig, richtig viele Tore geschossen. Hatten eigentlich auch so ein paar Klopper dabei, wo sie dann eine ganze Menge Tore kassiert haben. 4-2 gegen Clermont, es ist jetzt auch kein großer Verein, 3-3 gegen Nantes, aber haben auch 2-0 gespielt dann eben gegen Straßburg und Lens jetzt. Das ist schon in Ordnung. Sie haben ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich relativ wenige Stürmer haben. Embolo ist verletzt, der hat einen Kreuzbandriss, der kommt erst im Frühling wieder. Das heißt, sie haben eigentlich nominell nur Ben Yedder. Mhm. Und Ben Yedder war in der Vorbereitung noch komplett torlos. Hat aber jetzt groß aufgedreht zum Saisonstart und sie haben diese letzte Lücke noch geschlossen mit dem Stürmer, indem sie einen Mann geholt haben, über den wir auch schon mal gesprochen haben hier im Rasenfunk, Balogun, der bei Reims gespielt hat, der von Arsenal kam, der zu Arsenal zurückgegangen ist, war ja eine Laie und jetzt aber nach Monaco gegangen ist. Es ist zu vermuten, dass Hütter jetzt sein System nicht unbedingt umstellt und auf 2 Stürmer umstellt, sondern dass sie Balogun sogar eher als Ersatz nehmen für Ben Yedder. Dessen Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Also so eher jemanden, bei dem sie auf die Zukunft setzen. Der kam jetzt gegen Lens rein in der letzten Schlussminuten. Da konnte man jetzt aber nicht so viel draus ableiten, weil da haben sie schon deutlich geführt. Da haben sie dann eher auf Konter gespielt. Weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich künftig so sein wird, dass sie mit Balogun dann irgendwie das System ändern. Mhm. Muss man sehen.
Ja. Und wie wird Adi Hütter aufgenommen und seine Art, Fußball zu spielen? Also es klingt ehrlich gesagt relativ ähnlich zu dem, was wir bei Eintracht Frankfurt und auch bei Borussia Mönchengladbach gesehen haben. Kommt es gut an?
Ja, also witzig war, dass direkt der erste Artikel, den ich wahrgenommen habe, als Hütter gemeldet wurde, war erstmal, was bedeutet denn dieser Vorname? Wo kommt der her? Was bedeutet das? Und ansonsten, ehrlich gesagt, ist sein Stil gar nicht so unterschiedlich von Clermont. Er ist nochmal ein bisschen geradliniger, nochmal ein bisschen höher verteidigt. Aber das passt schon. Also auch das ist jetzt kein so ganz, ganz dummer Transfer von den Verantwortlichen von Marco. Da passt der Kader, wie gesagt, auch schon ganz, ganz gut dazu. Er hat einen großen Stürmer, der auch mal mit dem Rücken zum Tor spielen kann, mit Ben Yedder. Hat schnelle Leute. Er hat mit den Brasilianern da auf den Außenverteidiger Caio Henrique und Wandersen, Leute, die schnell und ausdauernd sind. Das ist schon, sie hat ein sehr, sehr druckvolles, kraftvolles Mittelfeld mit Kamara und Fofana. Und wen er wiederbelebt hat, ist Minamoto. Mhm. Der war damals aus Liverpool gekommen und galt schon ein bisschen als Flop, weil aus Liverpool gekommen und dann aber relativ wenig Einsätze. Und Hütter kannte ihn aber von seiner Zeit in Salzburg noch und hat offenbar ihn dann, wusste, wie er ihn einsetzt und hat da direkt, also würde ich es jetzt aus der Rückschau eben interpretieren. Aber er hat ihn jedenfalls so eingesetzt, dass er jetzt richtig zieht und bietet sich schlau an, hat aktuell die meisten Scorerpunkten, zieht Lücken in der Rückwärtsbewegung. Das hat alles Hand und Fuß. Das ist tatsächlich, da greift sehr, sehr viel zusammen tatsächlich.
Das klingt sehr gut. Minamino, du hattest kurz Minamoto gesagt, für alle diejenigen, die da jetzt kurz hinterher gegoogelt haben. Ich war nämlich auch ganz kurz verwirrt, Moment, den kenne ich nicht, hektisch gescrollt. Aber ich habe ihn doch entdeckt. Also das sind alles sehr positive Nachrichten, aber es ist ja nicht nur alles gut gerade bei Monaco. Ein Thema von neben dem Platz gibt es noch, was wir noch kurz erwähnen wollen.
Genau, es gibt ein Thema neben dem Platz seit, und das passt gerade so ein bisschen zu dem, was ich gerade gesagt habe sogar, also weil wir hatten Ben Yedder angesprochen und der hat seit August, ist der unter Investigation für sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung, da soll es einen Fall gegeben haben, da ist er nach dem, ich glaube, einem der ersten Trainings von Hütter ist er an irgendwo an die Côte d'Azur, also von aus Monaco rausgereist, hat da am Strand zusammen mit seinem Bruder zwei junge Frauen getroffen, hat mit denen irgendwie eine Nacht im Airbnb verbracht und danach haben diese Frauen sich bei der Polizei gemeldet und haben den Männern Nötigung vorgeworfen, beziehungsweise, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube, versuchte oder Schrägstrich Vergewaltigung, Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, die waren sogar dann zwei Tage in Untersuchungshaft, sind aber dann auf Kaution erstmal freigekommen. Der Verein ist da aktuell sehr schmallippig und sagt, ja, die Behörden machen jetzt ihre Arbeit und wir warten halt ab. Tatsächlich ist das auch alles, was ich dazu sagen kann. Also Ben Yedder hatte mal Probleme mit der spanischen Steuer, aber das ist ja nun eine ganz andere Art von Delikt. Wichtig ist er auf jeden Fall für Monaco. Also es ist kein Wunder,
dass er nicht sogar Kapitän auch?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Also es ist kein Wunder, dass der Verein da vermutlich jetzt ungern Unruhe reinbringt oder mal im Vorfeld sagt, ja, wegen den Gerüchten setzen wir dich aus. Das werden die sich schwer leisten können.
Dann warten wir ab, was da die Ermittlungen ergeben und wie es jetzt dann weitergeht für Monaco. Ich meine, natürlich ist es erstmal nur eine Momentaufnahme, aber halt eine sehr positive und du hast es ja vor allem in den richtigen Kontext gesetzt, gerade nach diesem Saisonfinish jetzt so in die neue Saison zu starten. Das lohnt sich definitiv.
Genau, also die Medienberichte sind schon so ein bisschen wie bei uns Richtung Leverkusen, so nach dem Motto, endlich mal, vielleicht der einzige Verein in der Liga, der aktuell den Bayern irgendwie, den Bayern, genau. PSG stoppen kann.
Ja gut, aber das ist dann vielleicht noch ein bisschen früh.
Ein bisschen früh, genau. Ja.
Vielleicht. Die Frage ist, wie früh ist es dann zu sagen, Olympique Lyon steigt sicher ab?
Ja, also wir springen von ganz oben nach ganz unten. Und das ist tatsächlich ein bisschen ein Drama. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ja noch aus der Generation, bei der Lyon der Serienmeister der 2000er Jahre war. Und da ist ein bisschen eine Ära tatsächlich zu Ende gegangen im vergangenen Jahr, weil ja auch der Präsident Jean-Michel Aulas, der maßgeblich verantwortlich war für diesen unglaublichen Aufstieg seit den 80ern, der ja auch so ein bisschen dieses ganze Businessmodell und alles reingebracht hat in den Fußball, der wirklich eine sehr, sehr prägende Figur war, der hat seine Anteile verkauft. Da kam ein amerikanischer Investor rein, John Textor, dem ein wahres Fußballimperium gehört. Molenbeek in Belgien, Crystal Palace in England, Botafogo in Brasilien. Und der hatte eigentlich gesagt, er lässt Aulas noch als Präsident gewähren, hat ihn aber dann rausgeschmissen, entfernt, vergangenes Jahr. Dann hat er den Trainer gewechselt. Ja, also alles hat gewechselt quasi. Ne? Also Besitzer hat gewechselt, Präsident hat gewechselt, totale Umwälzung. Und jetzt, gerade eben, wurde auch Laurent Blanc eben noch entlassen, diese Woche, als Trainer. So. Und das war tatsächlich das war alles ziemlich katastrophal. Da ist alles ein bisschen, wirkt groß wie ein Hühnerhaufen. Sie haben keinen einzigen Sieg in der Vorbereitung gehabt. Sagen wir mal so, am vierten Spieltag einen Trainer zu entlassen, ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die allerbeste Situation. Hätte man sich auch vorher überlegen können. Blanc war schon im vergangenen Jahr, ging so, aber dann haben sie in der Rückrunde richtig die Kurve bekommen, waren drittbeste Rückrundentabelle, also hat es ihm so ein bisschen den Kopf gerettet. Aber sie haben, sie hatten schon im vergangenen Jahr Schwierigkeiten teilweise mit defensiven Mannschaften und sie hatten so ein paar Lichtblicke. Cherki ist eine wirklich gute Nummer 10 und dann hatten sie einen Jungen, den Durchbruch des vergangenen Jahres, Barcola. Und ne, tolle Entscheidungen, starke Vorlagen und all das. Und den haben sie jetzt verkauft. Zu PSG, weil sie Geld brauchen. Kommen wir vielleicht noch gleich dazu, warum sie Geld brauchen. Also sie haben Barcola und Lokeba, bekanntlich zu Leipzig, haben da ihre Prunkstücke verkauft und haben dafür, erstmal Leute eingekauft, von denen sich noch niemand so richtig durchgesetzt hat.
Also ich kenne keinen von denen. Ich gucke mir gerade die Neuzugänge an. Ich kenne keinen. Aber ich sehe auch, man hat ein Transfersaldo von rund 80 Millionen hat man eingenommen, also durch die Verkäufe.
Genau.
Darum ging es wahrscheinlich.
Genau. Ja, Khaled Hachar kennt man von Southampton, zumindest in der Ligue 1. Der hat bei Marseille gespielt, war aber auch schon so ein bisschen Licht und Schatten da. Sie haben eine Mannschaft, die eh schon nicht ganz so ideal war, noch stärker geschwächt. Laurent Blanc hat immer wieder gesagt, er braucht ist dringend Nummer 6. Also er braucht eigentlich einen starken Sechser, den wollte er haben, den eine hat
Holding
er aber nicht.
Six.
Die Holding Six.
Was heißt das auf Französisch?
Sentinelle, ein Wächter. Und eine kleine Anekdote an der Stelle ist, also während Lyon immer hektisch noch seine Nummer 6 gesucht hat und dann gleichzeitig noch den Ersatz für Barcola brauchte, hat Textor tatsächlich mit PSG verhandelt, aber nicht für Lyon, sondern damit er Ekitike zu Crystal Palace holen kann.
Aha, okay.
So, das heißt, also man sieht da schon, da ist so ein bisschen, das sind so die kleinen Problemchen, die auftauchen, wenn ein Mensch mehrere Clubs besitzt. Mhm. Was ja auch, glaube ich, bis nach Deutschland gedrungen ist, war diese eine Meldung, dass dieser Stürmer in Belgien, Stürmer war es, glaube ich, gar nicht. Also dieser eine Spieler in Belgien für eine Rekordsumme verpflichtet worden ist, aber direkt weiterverliehen wurde von ihm.
Ja.
Da steckt er ja auch mit seinem Imperium dahinter.
Um eben quasi gewisse Financial Fairplay-Regelungen zu umgehen.
Genau.
Und so ist es eben, also sportlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, 2x1-4 verloren, einmal 1-2 und dann noch ein 0-0. Das heißt, erst ein Punkt nach 4 Spielen und deswegen auch eben sehr deutlich dieser letzte Platz.
Genau, und dieses Spiel gegen PSG war auch ein Klassenunterschied tatsächlich. Also das war
bis zur Halbzeit stand schon 0-4, oder?
Ja,
genau.
Also es war nicht nur ein Klassenunterschied, es waren 3 Klassenunterschiede, ja. Und die Fans waren extrem, extrem sauer. Da gab es auch ein paar kleine Videos, die auf Social Media kursiert sind. Es gab Spruchbänder gegen auch Barcola und Lokeba tatsächlich, dass man seinen Ausbildungsverein nicht im Sturm verlässt, sozusagen. Also da waren sie auch wütend und anschließend ging der Capo auf den Zaun und hat den Spielern eine kräftige Meinung gesagt, dass sie da ein Shirt tragen, das Tradition und dass dafür dieses Shirt Leute sehr, sehr viel Schweiß reingehauen haben und dass sie die aktuellen Spieler eine Schande sind und so weiter und so weiter. Also da ist sehr, 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 sehr viel Unruhe auf allen Fronten.
Und woher kommt das jetzt, dass man Lukeba und Barcola verkaufen musste, um eben Geld einzunehmen?
Weil sie von der französischen Finanzaufsicht, der berühmten DNCG, diese Auflage bekommen haben. Und das wiederum hat unter anderem zu tun mit dieser ganzen Übernahme von Textor, der da sehr, sehr viel Geld investiert hat. Im Vorfeld schon verpflichtet war, eigentlich noch weitere Aktien zu kaufen, also von Kleinanlegern. Da ist er aber dann im Verzug gewesen. Das hätte er im Februar schon machen sollen, hat im Mai das noch nicht getan. Und im Juli hatte die DNCG dann gemahnt, also der muss jetzt noch auch noch dem Verein frisches Geld zuschießen, weil sein Businessplan, den er da bei der Übernahme vorgelegt hat, der ist gerade so aktuell nicht haltbar. Der Businessplan sah vor, dass Lyon Champions League spielt. Textor wirft dann Olas vor jetzt, dass er ihn belogen hat über die Finanzen so. Also das hätte er gar nicht gewusst alles und so weiter. Und wenn ich das gewusst hätte, ich das so nicht gekauft. Und Olas sagt, ja, ich hatte aber einen ganz anderen, also ich hatte einen ganz anderen Businessplan so als du. Tatsächlich würde ich eher vermuten, dass da vielleicht ist jetzt Spekulation, aber dass möglicherweise ein amerikanischer Geschäftsmann da nicht ganz mit den französischen Gepflogenheiten und was da so die Finanzaufsicht und alles so macht und durchdrückt und wovor sie Respekt und wovor nicht, dass er damit nicht gerechnet hat. Es startete auch ziemlich viel im Chaos tatsächlich. Also es war alles sehr unvorbereitet. Wer übernimmt da jetzt die sportliche Leitung? Wer ist da jetzt Präsident? Wie gesagt, ne, dann hat Textor Olas entlassen und ist dann selbst Präsident geworden. Und Ende vom Lied ist jetzt, sie sind waren unter dem Zwang, Spieler abzugeben. Und die Pointe ist jetzt, dass Olas dann jetzt noch gesagt hat, naja, also Textor hat mich wiederum betrogen. Der hat gesagt, er zahlt mir für meine Aktien Geld. Das hat er aber noch nicht getan. Und deswegen blockiere ich jetzt Konten von Lyon, auf die ich noch Zugriff habe, weil mir diese 15 Millionen Euro oder was es sind, die hat er mir nicht gezahlt. Also friere ich die jetzt ein. Was dann L'Equipe nach dem Sieg von PSG zu der wunderschönen Überschrift verleitet hat, PSG friert Lyon ein. Ja, also da ist ein richtiger Streit im Hintergrund, wie man sich's nicht chaotischer vorstellen kann.
Investoren machen einfach immer alles besser. Ja. Und immerhin gibt's Geld, das man einfrieren kann. Es ist wenigstens keine Lars-Windhorst-Nummer. Deswegen.
Ja, und die Geschichte, dass ein sehr, sehr langjähriger Präsident, der dann offiziell weg ist, dann auch noch nicht ganz so loslassen kann, ist ja jetzt auch nicht so ganz unbekannt vielleicht.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht, auf wen du da anspielst, aber mir juckt die Schulter, ich habe so ein neues Tattoo bekommen. Falls ihr das gesehen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, sensationell. Also, sind die Situationen bei Monaco und bei Lyon. 4 Spieltage sind gespielt. Und die einen sind ganz oben und die anderen ganz unten. Dann lass uns doch noch kurz zu den Awards kommen, die du vergeben kannst, so für diese erste Phase der Saison. Wer war denn dein MVP?
Mein MVP ist Dante. Der wird nächsten Monat 40 Jahre alt. Das ist unglaublich.
Einer der wenigen Fußballspieler, der noch älter ist als ich, da freue ich mich. Möge er immer weiterspielen.
Und er war jetzt beim Sieg von Nizza gegen Straßburg, übrigens dem ersten Sieg von Nizza in der Saison, war er sehr, sehr wichtig für die Abwehr, hat über 130 Ballkontakte und hat auch die Vorlage für das 1:0 gegeben. Also ja,
er hört
für mich
Mann
des Spieltags.
Hört
einfach nicht auf.
Sehr gut. Und wer ist dann der Unsung Hero, wenn schon der MVP Dante ist? Jetzt bin ich wirklich gespannt.
Unsung Hero wäre für mich Kusiaev. Das ist ein russischer Mittelfeldspieler in Diensten von Aufsteiger Le Havre. Die haben Lorient 13:0 abgefertigt und haben damit für einen Aufsteiger einen ziemlich guten Start hingelegt. Und Kusiaev hat bislang, also ich habe keine Ahnung, ob ich ihn richtig ausspreche, ehrlich gesagt, hat bislang vorher nur in Russland gespielt, kam jetzt mit 30 Jahren in die Ligue 1 rüber, ist Nationalspieler, lange Karriere bei Zenit, St. Petersburg. Es war auch schon so ein kleiner Coup, dass Le Havre den verpflichtet hat dann, ist aber extrem wichtig für den Aufsteiger, was so Balleroberung, Spielübersicht angeht. Gab eine kleine Anekdote, hat ein bisschen Schwierigkeiten in der Kabine, weil, wie der Torwart dann gesagt hat, naja, also der spricht schon ziemlich gut Englisch, aber wir sprechen halt kein Englisch in der Kabine.
Das hilft dir leider nicht. Das wusste ich leider auch schon sehr. Ja.
Genau. Aber auch da, also Le Havre mit einem ganz akzeptablen Start. Aufsteiger Metz übrigens auch mit einem akzeptablen Start. Der Abstiegskampf könnte spannend werden.
Oh ja. Das stimmt. Ich meine, diesmal sind es ja jetzt dann wieder nur 2 klare Absteiger und ein Relegationsteilnehmer. Letztes Jahr war es ja dieses Race to the Bottom mit den 4 Absteigern. Ja. Also ein bisschen zivilisierter wird es, aber ja.
Ja, und Lyon steht ja schon fest, haben wir gesagt, insofern.
Also jetzt sind ja nur noch 2. Ja, außer sie holen sich Felix Magath. Ich habe gehört, der hat dringenden Bedarf, nochmal irgendeinen Verein zu retten. Und beim Verband darf er, glaube ich, nicht ran, nach dem, was ich gehört habe.
Ja, also aktuell ist Fabio Grosso im Gespräch, habe ich gehört. Als Trainer.
Tja, als Trainer kann ich ihn nicht bewerten, aber viele positive Erinnerungen an ihn als Spieler. Guter Mann. Ja, David, das war doch ein schöner, kurzer Blick auf die Ligue 1. Das nächste Mal würde ich sagen, machen wir das wieder in größere Runde. Gibt es noch,
ich hoffe, ja.
Gibt es noch Matches to watch an diesem Wochenende? Das habe ich noch vergessen zu fragen.
Ich habe mal reingeschaut, also im Grunde, was in Deutschland übertragen wird auf DAZN, kann man sich alles anschauen. Paris-Nizza geht's morgen los. Mhm. Klingt ja für mich als Radsportfan eher wie ein Radrennen. Paris-Nizza, aber nein.
Genau.
dann Rennes Lille, auf jeden Fall sicherlich auch. Und weil wir gerade von gesprochen haben, Lorient Monaco am Sonntag um 1:00.
Na, dann ist ja das Wochenende schon durchgeplant.
Was man sich leider nicht anschauen kann, ist Lyon gegen Le Havre, wo wir schon da, ne? Das wäre jetzt, aber gut.
Ja. Man kann nicht alles haben, aber man kann David Frochier de Pont-Leroy in der Ligatur haben und da bin ich dir sehr dankbar für. Danke dir, dass du dir jetzt spät abends noch die Zeit genommen hast, dieses Segment nachzuholen. Danke dir, David.
Sehr gerne.
Und sehr euch, gerne. Lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für die Aufmerksamkeit. Das war unsere Kurzausgabe. In der nächsten Woche übrigens gibt es hier in der Ligatour dann eine Sendung zur zweiten Bundesliga der Männer in Deutschland. Und am Wochenende wird natürlich auch wieder Bundesliga der Männer besprochen. Und es geht ja auch los bei den Frauen in der Bundesliga. Also ich glaube in den nächsten 4 oder 5 Sendungen. Naja, abonniert einfach alle Feeds, dann verpasst ihr nichts. Und ich werde einfach nie wieder schlafen. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.